Guten Abend, Dita Semadini, Lyrikerin und seit 2015 auch Prosa-Autorin. Sie schreibt auf Rätoromanisch und auf Deutsch. Und das alles machen wir heute im Palazzo Salis Solio. Und ganz herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke.
Sie haben mir gesagt, Lisa Semadini, dass Sie schon, weil Sie ja nun hier aus der Gegend kommen, dass Sie häufiger schon im Palazzo Salis Solio waren. Hat das auch einen Grund, weil man weiß, dass Rainer Maria Rilke hier mal war, dass Hermann Burger hier mal war, dass nicht ganz so weit entfernt Giacometti gewohnt hat, dass nicht ganz so weit entfernt Wolfgang Hildesheimer hier gewohnt hat und gezeichnet hat? Also es gibt eine ganze Menge Nachhaltigkeit, würde ich sagen, was einen dazu treiben kann, aber natürlich auch das alles, was dieses Hotel ausmacht. Warum sind Sie damals gekommen?
Ja, ich habe viele Jahre in Zurz gewohnt, also im Oberengadin, und Solio war so ein Ausflugsort für das Wochenende. Da sind wir sehr häufig hierher gekommen.
Das hatte nichts mit Literatur oder sowas zu tun, gar
nichts. Absolut
nicht. Ab wann haben Sie das denn nun erfahren, dass Sie immer da waren, wo Rainer Maria Rilke schon seine Gamaschen immer in den Garten trug?
Eigentlich erst heute Abend von Ihnen.
Nein. Manche Einladungen lohnen sich, ne?
Genau.
Ich habe gerade gesagt, seit 2015 sind Sie auch Prosa-Autorin. Sie haben mit Lyrik begonnen. Aber auch nicht gerade so fürchterlich früh. 2001 ist das erste, also das, was man offiziell lesen kann, der erste Lyrikband entstand, Monolog für Anastasia.
Ja, ich habe so spät publiziert, aber geschrieben habe ich eigentlich immer schon. Mein Vater war ja Schriftsteller, Jan Semadini, und er hat uns seine Texte manchmal vorgelesen. Wir haben unseren Senf dazugegeben. Und das Schreiben war eigentlich bei mir zu Hause, bei uns zu Hause etwas Alltägliches, Natürliches, was jeder, ich dachte, jeder schreibt.
Und dann, ich habe gedacht, naja, was Sie gerade sagten, der Vater hat geschrieben, dann ist es ja manchmal nicht ganz so einfach, auch in die Fußstapfen der Eltern zu treten und auch zu schreiben, wenn man an die Familie Mann denkt, bis Klaus Mann und so weiter. Hat ja dann auch einige Zeit gedauert, sich dann davon ein bisschen zu befreien, dass man einen bekannteren Vater hat und dann denkt man, Mensch, klappt das, wenn ich das auch mache? Das war bei Ihnen aber gar nicht der Fall.
Nicht unbedingt, weil mein Vater hat vor allem Theaterstücke geschrieben, dann Regie geführt und auch die Hauptrolle gespielt.
Wieso Väter sind, ne? Regie führen, ja.
Und insofern habe ich mit den Gedichten, das war kein Problem.
Also ja, Sie haben die Kurzform vom Theaterstück gewählt.
Genau,
ja.
Genau.
Und als Sie dann den Schritt machten, es zu veröffentlichen, wie war das? War das für Sie ein Risiko? Wie kommt das an? Soll ich das machen? Wie war das? Dass Sie also vorher sehr viel Geduld bewiesen und haben nicht für die Schreibtischschublade geschrieben, aber Sie haben schon geschrieben, wissend, dass Sie nichts veröffentlichen werden. Aber wie kam das dann und wie war das dann?
Also es gab schon, früh wurde ich eingeladen zu kleinen Lesungen oder zu den romanischen Literaturtagen, aber veröffentlicht habe ich erst so spät, ja, weil mich jemand gefragt hat, ob ich es nicht möchte. Also selber war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe ja voll unterrichtet, ich war zu 100% Lehrerin und da blieb eigentlich auch nicht so viel Zeit.
Wenn Sie sagen, zu 100% Lehrerin, waren Sie auch mit Leib und Seele Lehrerin?
Ja, viele Jahre schon, viele Jahre schon, aber vielleicht nicht ganz bis zum Schluss.
Sie haben ja auch gekündigt 2005, ja. Da hätten Sie noch ein paar Jährchen
in Pension
machen können.
Ja,
ja, genau. Sie haben als Lehrerin, weil Sie das gerade erwähnen, am Lyceum Alpino in Zürz gearbeitet. Und zwar ziemlich lange.
Ja.
Wie war das? Ich meine, heutzutage klagen ja Lehrer und sagen, ach Gott, das ist alles so schwierig. Und
nein, es war eigentlich eine sehr aufregende und schöne Zeit, vor allem. Das Schreiben war einfach nicht präsent. Ich habe viele Jahre überhaupt nicht geschrieben oder ein Gedicht pro Jahr oder zwei Gedichte pro Jahr. Und
naja,
das Bedürfnis eigentlich zu schreiben, das war immer da. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, so bin ich am Morgen aufgestanden und habe 3 oder 4 Stöße mit 40 Heften vor mir gehabt um 5 Uhr morgens. Und dann dachte ich, ja, das will ich jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich meine Kündigung geschrieben.
Das Lyzeum, was waren das für Schüler? Waren das alles nur Schüler, die hier aus der Gegend kamen oder kamen sie auch aus anderen Gegenden?
Also es gab ein Internat und ein Externat. Externat kamen auch viele aus dem Bergell. Wir hatten viele Schüler aus dem Bergell. Und das waren eigentlich immer in den Klassen, wo viele externe Schüler waren, auch aus dem Bergell, waren die Lehrer immer sehr glücklich, weil das die tollen, fleißigen Schüler waren. Ja.
Das bringt mich natürlich auf die Frage, wenn die aus dem Bergell kamen, die tüchtigen und fleißigen Schülerinnen und Schüler waren oder wahrscheinlich erstmal nur Schüler waren. Also nur waren auch Schülerinnen?
Ja? Auch Schülerinnen dann, ja.
Da kommt man natürlich schon mal auf den Gedanken zu sagen, die externen sind die da hingeschickt worden, um das Abitur nun auch auf alle Fälle hinzukriegen. Und die Bergeller waren sowieso froh, dass sie hinkonnten, oder wie war das?
Ja, die Bergeller, also die externen Schüler mussten sich schon sehr anstrengen. Für die gab es einfach die Regeln, wie die Schüler in den Kantonsschulen. Ja, nein, das waren ganz strenge Aufnahmeregeln. Und für die internen Schüler, da kann ich jetzt nicht so im Detail sagen, wie die was geschafft haben.
Studiert, viele Reisen gemacht, Lateinamerika. Zog es sie schon früh in die Ferne? Also es ist alles schön hier. Es ist schön hier zu leben. Es ist wunderbar. Ja. Man könnte sagen, das ist eine Oase. Es ist eine. Jetzt wissen wir, dass das Palazzo Salis eigentlich auch eine Kulturoase sein hätte können und wird auch so bleiben. Aber trotzdem, man könnte ja sagen, nee, es war mir, als ich jung war, dann doch ein bisschen zu eng. Ich musste noch mal in die weite Welt hinaus und dann konnte ich ja wieder zurückkommen. War das so?
Also es ist so, das Unterengadin ist sehr schmal, ein schmales Tal, ein enges Tal und die Berge sind sehr hoch und sehr nah. Und das ist etwas, was die Neugier eines Kindes weckt, oder? Was ist denn hinter diesen Bergen? Das kommt übrigens auch in Tamangur vor, diese Neugier. Und die Neugier war schon immer da. Ich glaube, die ist überhaupt typisch für die Engadiner, die schon immer früh ausgewandert sind in alle möglichen Länder, als Bäcker und Patissiers gearbeitet haben und dann sehr reich wieder zurückgekommen sind ins Engadin. Also es ist etwas sehr Typisches für Engadiner, in die Fremde zu gehen und über die Bergspitzen hinauszuschauen.
Wie lange sind Sie denn weg gewesen?
Ja, die Leute damals, das...
Nein, ich meine Sie.
Ah, ich? Ja, ich war eigentlich nie sehr lange weg, aber ich war über ein Jahr in Südamerika, also in Ecuador habe ich gelebt und bin dann noch ein paar Mal hingegangen, aber dann für kürzere Aufenthalte, so ein Monat, zwei oder so.
Wenn ich jetzt frage, war es ausschließlich Lateinamerika, das ist groß. Insofern ist mit ausschließlich natürlich nicht negativ gemeint. Aber waren es auch noch andere? Man hätte auch nach Asien können.
Ja, also ich habe auch eine längere Reise gemacht von 2 Monaten durch China. Und
mit Rucksack?
Mit einer kleinen Gruppe. Nein, nicht mit Rucksack. Also wir hatten schon einen recht großen Seesack voller Sachen.
Wie haben Sie das denn dann hingekriegt, Studium und Lehrerberuf mit dem Reisen zu kombinieren? Beim Lehrerberuf denkt man, die haben viel Ferien. Da ist die Chance zu verreisen, ohne dass man was verpasst, groß.
Ja, man hat schon viel Ferien. Es klingt nach sehr viel. Aber man ist, ein Großteil der Ferien ist man damit beschäftigt, sich vorzubereiten auf den Unterricht. Und während der Unterrichtszeit, also während der Schulzeit, ist man sehr angespannt. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass die Lehrer einen Stresspegel haben wie die Manager in großen Firmen.
Das Gemeine, dass Lehrer dann weniger verdienen als
genau.
Die in großen
Firmen. Genau. Dabei machen sie eine noch wichtigere Arbeit.
Ja, es geht gar nicht so viel in die Hose bei Lehrern möglicherweise als bei den Managern.
Sie richten sehr viel weniger Schaden an. Ja.
Das ist ein Satz, Frau Simardi. Lassen Sie mich nur noch ganz kurz fragen, Sie unterrichteten auch an der jüdischen Schule in Zürich. Wie kam das?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die jüdischen Schüler hatten damals am Samstag frei. Das heißt, die Lehrer auch. Und an den anderen Schulen musste man auch am Samstag noch unterrichten. Und deswegen bin ich an die jüdische Schule geraten. Aber ich war sehr gerne dort. Es war wirklich eine sehr interessante und schöne Zeit.
Sie haben schon gesagt, wann Sie begannen, Gedichte zu schreiben, nämlich eigentlich schon immer. Und das war für Sie eine große Selbstverständlichkeit. Warum Gedichte haben wir auch mehr, wenn ihr rausgekriegt? Vater Theaterstücke, Tochter sagt, das kann ich alles viel kürzer. Auch genau. Okay, wunderbar. Sie schreiben aber die Gedichte auf Rätoromanisch und auf Deutsch. Das ist ja, also Sie übersetzen sie auch, könnte man sagen, aber diese Gedichte sind dann fast noch ein bisschen anders auf Deutsch, als auf Rätoromanisch sind. Und ob Sie immer den gleichen Inhalt haben, da müssen wir drüber reden. Aber Rätoromanisch und Deutsch, wie sind Sie dazu gekommen, zu sagen, ich will auf beiden Sprachen?
Also es war auf jeden Fall kein Programm. Es war nie Programm. Es hat sich so ergeben, dieses Spiel, es ist für mich, war am Anfang und ist es eigentlich immer noch eine Art Spiel mit beiden Sprachen. Und es ist auch nicht so, dass ich ein Gedicht schreibe, auf Romanisch oder auf Deutsch, und dann das fertige Gedicht übersetze, sondern ich schreibe einen Satz vielleicht. Und manchmal fange ich an Deutsch, manchmal fange ich auf Romanisch an. Und dann schaue ich, ja, wie klingt es in der anderen Sprache? Und dann finde ich dort eine ganz andere Möglichkeit. Dann ändere ich wieder die Ausgangssprache. Und so hüpfe ich eigentlich hin und her. Und ein Gedicht ist für mich fertig, wenn ich beide Varianten habe. Es ist ein wunderschönes Spiel für mich mittlerweile. Also es kommen dann häufig Romane und sagen, ja, da hast du so einen schönen Reim, dieses Gedicht hast du sicher zuerst auf Romanisch geschrieben. Aber das stimmt gar nicht. Manchmal ergeben sich ganz schöne Sachen, ohne dass man sie gesucht hat, in der anderen Sprache, nicht? Und die Gedichte sind auch nicht immer gleich. Ich würde sagen, es sind eine Art Zwillinge, aber keine eineiigen.
Gut, man kann sie unterscheiden. Also ich sowieso, weil ich kann kein Rätoromanisch, wenn ich es auf Deutsch lese, ist klar. Können wir mal so ein Beispiel machen, ja, wo Sie sagen, das ist nicht mein Lieblingszwilling, aber einer, der sich gut erklären lässt?
Also es ist ein Gedicht aus In meinem Leben als Fuchs. Und wie ich angefangen habe, das weiß ich im Nachhinein nicht immer. Aber das Gedicht heißt Tiere oder auf Romanisch Bestias. Und ich bin ziemlich sicher, ich habe angefangen auf Romanisch. Adüna der Ceu eintren Luatin bestes antimestestin. Das Luatin heißt ganz leise. Also auf Deutsch, immer wieder schleicht ein Tier durch meine Texte. Jetzt wissen viele von Ihnen, die eine lateinische Sprache kennen, dass Destin nicht Text heißt, sondern Schicksal, oder? Jetzt hätte ich eigentlich auf Deutsch schreiben müssen, immer wieder schleicht ein Tier durch mein Schicksal. Aber das Wort Schicksal ist für mich ein so pathetisches Wort, das so aufgeladen ist. Das hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich auf der deutschen Seite versucht, so eine Art Binnenreim zu machen mit Tier durch meine Texte. Und im Romanischen gibt es den Reim von Luatin, ein Timestestin. Und das Schicksal auf Romanisch, il destin, ist ja etwas ganz Leichtes, Schönes eigentlich, hat es diesen pathetischen Gehalt, den ich empfinde beim Wort Schicksal nicht. Soll ich es noch mal kurz lesen?
Ja.
Immer wieder schleicht ein Tier durch meine Texte. Und auf Romanisch, Adüna der Ceu, eintren Luatin, bestes antimestestin.
Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welche Sie schöner finde. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht. Also mir gefallen beide Zeilen. Ich sehe nur gerade, dass das eine vierzeilig ist und das andere dreizeilig. Das ist der interessante Unterschied, wenn ich jetzt ernst. Wenn Sie sagen, Sie schreiben auf Romanisch, also Rätoromanisch. Ich glaube, es gibt 40.000 Menschen, die in der Schweiz Rätoromanisch sprechen. Aber die sprechen alle nicht das gleiche Rätoromanisch, sondern wenn sie in einem Tal wohnen, gibt es ein bestimmtes Idiom. Habt ihr eigentlich sowas wie ein Hochrätoromanisch?
Ja, das gibt es seit nicht sehr vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr genau seit wann. Es gibt das Romanisch Grisum, das ist so eine Art romanisches Esperanto.
Für 40.000, das ist...
Es klingt eigentlich ganz gut, aber ich kann es nicht. Ich habe es nicht gelernt. Selber rede ich Wallader. Also es gibt im Engadin das Engadiner Romanisch, also Romansch Ladin. Und das wird noch unterteilt in Puter, Oberengadin, und in Wallader, Unterengadin. Und das sind auch Schriftsprachen. Dann gibt es Sursilvan, das kennen Sie vielleicht von Arno Kaminisch. Sursilvan, Surmiran und so weiter. Also es gibt, ich glaube, 5 oder 6 Schriftsprachen, Literatursprachen, Schulbücher etc.
Und was Sie gerade vorgelesen haben, ist dann?
Das ist Wallader. Das ist mein Idiom, Wallader.
Und das kann aber jetzt jeder Rätoromane verstehen.
Also man versteht sich mit etwas gutem Willen, versteht man sich. Aber es gibt Sursilvaner, also von der Surselva, Leute, die sich mit Engadinern treffen und dann verstehen sie vielleicht ein Wort manchmal nicht und dann reden sie einfach Deutsch zusammen.
Ich meine, wir haben das im Deutschen ja auch. Also es gibt Nordostfriesland, Südostfriesland, auch die sind nicht immer gleich in den Worten. Also für uns klingt das jetzt rätoromanisch, oh Gott, welch ein Unterschied. Aber wir haben das auch, ich meine, es ist normal eigentlich. Ne? Man macht sich immer nur gar nicht so viel Gedanken darüber.
Ja, es sind schon große Unterschiede zwischen Sursilvan und zum Beispiel meinem Wallader, sind schon recht große Unterschiede.
Jetzt weiß ich, warum Sie das auf Deutsch schreiben. Damit das jeder verstehen kann. Jetzt ist mir das klar. Und weil Sie dieses Esperanto nicht können, jetzt weiß ich das. Würden Sie uns denn noch mal so 2 Gedichte vorlesen, sowohl auf Rätoromanisch, nein, auf Ihr Wallander, haben Sie gesagt, und auf Deutsch?
Soll ich meinen Spaziergang jetzt machen oder sind wir mit der Zeit noch nicht?
Ja? Doch, ja.
Okay. Also ich möchte einen kleinen Spaziergang machen mit Ihnen durch ein Dorf. Und wir fangen an am Rande des Dorfs, ein kleines Bergdorf, stellen Sie sich das vor. Es hat einen Tümpel, einen kleinen Teich, die Oberfläche ist vereist. Man könnte Schlittschuh fahren drüber. Das Gedicht heißt Winter und das habe ich aber nur auf Deutsch. Winter. Am Ufer sitzt ein Engel, schält einen Apfel, hüpft über die Kälte hinweg, das Eis schlägt mit den Flügeln. Dann laufen wir weiter am Waldrand entlang. Und wie Sie wissen, gibt es Wölfe im Kanton Graubünden. Und in diesem Wald, wo Sie jetzt vorbeilaufen, da gibt es auch Wölfe. Und das Gedicht heißt »Die Nacht des Wolfs«. Wenn Sie gut hinschauen, sehen Sie, wie der Wolf vorbeiläuft. Seine Augen spucken Feuer und Gesträuch, wenn es dunkelt. Gras und Glas unter den Pfoten und der Schweif kämmt die rauen Hänge auf der Suche nach der Gefährtin mit dem zerfetzten Ohr. Jetzt schweigen die Kräne und die Wiese wird weite. Und auf Romanisch. La notte dal luf. Ses öls spüden feu e frustchalia curcivain stür. Erba e weider sot las pattas e la cua petna las costas gruaglias in cerce dalla compagna culuraglia sciarplinada. Uossa tagen ils grüs e il pra tvainta planura. Natürlich gibt es nicht nur Wölfe in Kanton Graubünden, sondern auch Füchse. Und wir laufen jetzt ein Stückchen durch den Wald hindurch und da begegnen wir einem Fuchs. In meinem Leben als Fuchs. In meinem Leben als Fuchs war ich alles und alles war ich, auch das Licht, die Sonne, mein Antlitz, makellos. Ich wusste nicht meinen Namen, war nur immerfort da, wo die Pfote die Erde berührt. In meinem Leben als Fuchs war ich Hunger und Kälte, war Spiel und Locke im Fluss und der letzte Geruch ein Wegweiser auf meinem Weg durch den Wald. Ich leckte das Fell der Hügel und fiel ohne Angst durch den Raum in den Farn. Dann nähern wir uns dem Dorf, laufen ins Dorf hinein und da sehen wir vor einem größeren Haus, es ist kein Engadiner Bauernhaus, ein gewöhnliches, so eine Art Block, wie wir sagen, einen alten Mann auf einem Balkon und er füttert die Dohlen. Großvater füttert die Dohlen. Mitten im Schwarm auf dem Balkon. Sein Tanz gleicht dem Tanz der Tanzbären auf den Jahrmärkten. Aber die Liebe der Dohlen hat die Schärfe von Kralle und Schnabel. In ihren Mägen pulsiert sein hartes Brot. Er spricht mit verzauberten Menschen und sie krächzen mit der großen Dohle, die ihnen das Futter reicht mit der Kälte.
Das hätte ich aber jetzt doch gerne auf Retour machen.
Okay. Bazzegna Pavla Las Corvillas. In mezzo la roccia sul balcone si attraescia su maglia la traescia da luas da sot sulle sfaires. Ma l'amour delle scorviglie alla sprezza da grifla e piccol in lur stommi pulsescia sei span dur. El di scuora con un manz strionaz ed elle scratchlen con la gronda corviglia ci ti le sporge il pavel con la freidura. Machen wir ein paar Schritte weiter. Es ist Abend und wir kommen an einem Haus vorbei, da wird das Licht abgelöscht. Das ist das Haus des Metzgers. Unten ist der Schlachtraum und die Metzgerei und oben ist seine Wohnung. Also er löscht das Licht und geht in seine Wohnung hinauf, der Dorfmetzger.
Das klingt aber spannend. Der Metzger löscht das Licht aus, geht nach oben.
Ja.
Ja,
so ist es.
Ja, ja.
Dorfmetzger. Nach dem Schlachten hinauf in die Stube das Blut abwaschen mit Smetana. Das Bad in der Moldau erfrischt, übertönt das Muhen. An den Ufern weiden die Geister der Kälber. Der Bach wird zum Strom und er knetet das weiße Fleisch der Frau, das Tosen zu besänftigen.
Ich sag ja, spannend. Ich wusste ja.
Ja, das wär's einmal so ein kleiner Spaziergang. Wir hören beim Metzger auf.
Ja, na, da gehen wir besser weg. Das ist in Ordnung.
Gut.
Gehören nicht zwei Jahre da sein. Da kann man aber mal sehen, was man mit Gedichten alles Schönes machen kann. Man kann Spaziergänge machen, man bleibt sitzen und trotzdem erfährt man und fühlt man eine Menge. Aber Tiere kommen wirklich häufig in ihren Gedichten vor. Wenn sie sich einschleichen, nun gut.
Ja, also es war auch das, war nie ein Programm. Mir ist es erst aufgefallen, als ein Kritiker einmal geschrieben hat, dass eine ganze Arche Noah da bei mir sich tummelt. Aber ich habe das nicht gesucht. Also die kommen einfach deswegen das Gedicht. Tiere schleichen sich in meine Texte. Ja.
Ja, es schleichen sich auch Tiere. Wir werden ja gleich noch über Ihren Roman sprechen, Tomango. Da ist es auch so, dass sich fast gleich beim ersten Mal ein Tier zeigt. Aber da reden wir gleich drüber.
Okay.
Sie haben ja vorgelesen, man kann auch den Unterschied feststellen, wenn Sie auf Deutsch ein Gedicht lesen oder wenn Sie es auf Ihre Romansch-Ballade-Sprache vortragen. Jetzt kommt ein fürchterlicher Übergang, aber ich habe keinen besseren gefunden und er ist auch ganz lieb gemeint. Als Sie 2016 den Schweizer Literaturpreis bekamen, da gab es im Internet ein Bild, da sitzen Sie an einem Schreibtisch. Und hinter Ihnen steht, ich weiß nicht, ob es ein Sturzflügel ist oder ob es ein Klavier ist, ich weiß es nicht. Also jedenfalls ein Tasteninstrument.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, naja, der Rhythmus der Gedichte und so weiter, wie häufig drehen Sie sich um und spielen Klavier?
Sehr häufig. Also immer wieder, wenn ich nicht weiterkomme, dann gehe ich ans Klavier. Also ich kann nicht sehr gut spielen, aber ich spiele sehr gern. Und das hilft mir zu entspannen oder mal eine, ja, so eine Leerstelle zu füllen. Ja?
Wenn ich dieses Bild sehe, ich habe, irgendwo muss eine Tageslichtquelle sein. Ich hatte nur, wenn man das sieht, denke ich mir, aber wo ist das Fenster? Sie sitzen für mich vor einer Wand, hinter Ihnen ist noch eine Wand, da ist auch nichts. Gibt es ein Oberlicht? Wie ist
ja.
das?
Es ist ein Raum, da beginnen die Fenster im ersten Stock. Also es ist ein Raum,
der
ist...
Haben Sie die Decke weggezogen? Oder?
Die Decke ist erst im ersten Stock. Ja, der Raum ist so hoch.
Ja, kann man lüften?
Ja, sicher.
Ich meine, bis man da drankommt?
Nein, kein Problem.
Ja?
Da hat man so einen.
Ist das ein großer Raum? Das kann man nicht so richtig erkennen.
Ja, es ist eine Art Atelier, vielleicht so. Ja, so die Hälfte von diesem.
So. Das kann man jetzt ja. im Radio gut nachvollziehen. Ja, das
ja.
ist gut.
Sie können es ja im Quadratmeter.
Ja, nein, ich meine. So, jetzt kommen wir aber zu dem Tamangur.
Ja.
2015 erschienen, der erste Prosaband, den haben Sie aber auch nur auf Deutsch geschrieben. Es gibt ja. noch keine Übersetzung von Ihnen.
Nein, es kam eine Anfrage. Ich habe es nicht auf Romanisch geschrieben, aber auch das war kein Programm. Es ist fast nichts Programm in meinem Leben. Es geschieht einfach etwas.
Doch, und das mit der Schule war Programm. Sie wollten in die jüdische Schule, damit Sie samstags nicht arbeiten
gut,
müssen.
Komm,
das
gut.
war Programm.
Einverstanden. Aber nein, es ist einfach so passiert, so geschehen. Über die Gründe kann man jetzt lange diskutieren. Das finde ich einfach nicht so interessant. Vielleicht Folgendes. Es hat vielleicht geholfen, eine gewisse Distanz zu diesen Figuren, die ja schon etwas, das ist natürlich keine Autobiografie, es ist Fiktion, aber es sind natürlich Figuren, die Ähnlichkeit haben mit Figuren aus meinem Leben, aus meiner Kindheit. Insofern konnte ich sie vielleicht, weil ich Deutsch geschrieben habe, aus etwas mehr Entfernung betrachten.
Dieses Buch besteht aus, es sind 143 Seiten, glaube ich, und es sind 73 Szenen, nennen das jetzt mal Szenen, Porträts. Und es geht darum, dass ein Mädchen, das wird das Kind genannt, rote Haare hat, eine Brille und wächst bei den Großeltern auf. Und der Großvater stirbt bald. Und der geht dann nach Tamangua. Und das ist aber nicht nur jetzt, es ist ein Waldstück und es hat, glaube ich, auch eine bestimmte politische Gewichtung bei Ihnen in der Geschichte.
Ja, es hat eine große Bedeutung für die Rätoromanen. Tamangur ist dieser, vielleicht kennen es einige von Ihnen, es ist das Stalltal, ein Seitental vom Engadin, von Schkual aus kommt man da hinein. Und muss dann noch ein gutes Stück laufen bis in diesen Wald von Tamangur. Die Bäume sind Arfen und sie sind zum Teil mehrere hundert Jahre alt, sehen auch so aus, sehr bizarre Formen gibt es dort. Aber sie halten diesen widrigen Umständen, sie halten es aus. Und unser Dichter, Nationaldichter Peter Lanzl hat die Romanen einmal verglichen mit diesen Bäumen, die alles aushalten und trotzdem überleben. Und deswegen wurde der Titel meines Buches auch ein bisschen kritisiert. Nicht von allen, aber einige Romanen fanden das nicht gut, dass ich diesen Titel dafür mein profanes Buch nehme.
Ich muss das so stehen lassen. Ich weiß, ich habe keine Kritik, ganz im Gegenteil. Tamangur ist in dem Buch der Himmel.
Ja, das der Himmel, wo Reich die Toten, der Toten hin, das, ja. Das Paradies, je nachdem.
Und da verschwindet Opa.
Da ist der Opa.
Trotzdem, das ist ja das Tolle eigentlich in dem Buch. Der verschwindet in den Himmel. Tamangur ist aber sehr nah. Das ist etwas, was noch auf der Welt ist. Und dass dann die Toten doch nicht richtig verschwinden, sondern sie sind immer noch sehr nah. Ich finde das einen sehr schönen Titel. Das sage ich jetzt mal.
Also mir gefällt das Wort wahnsinnig gut und deswegen habe ich es auch genommen. Ursprünglich hatte ich der Großvater, statt der Großvater ist in Tamangur, hatte ich der Großvater ist in anderswo groß geschrieben. Und das kam mir irgendwie banal vor. Und dann habe ich einen Ausflug gemacht, einen Spaziergang und bin gelandet vor der Alp Tamangur. Und dann dachte ich, das ist es, das Wort nehme ich. Es ist fast selber ein Gedicht, oder? Tamangur, mit diesen zwei hellen A's und dem dunklen U am Schluss. Ja?
Wenn man das liest, und Sie werden uns ja gleich Teile davon vorlesen, das ist wirklich wie ein Gedicht. Die sind ja manchmal nur eine halbe Seite, manchmal sind die drei Seiten. Der längste Teil ist, wo man erfährt, warum das Mädchen bei den Großeltern aufwächst. Das ist der längste Teil. Also insofern haben Sie sich vom Gedicht natürlich weit entfernt. Eine halbe Seite Prosa, das ist natürlich schon eine Menge mehr als die etwas
kurzen. Das ist nicht kurzen. Ganz richtig, weil als ich angefangen habe, wollte ich ja keine Gedichte schreiben. Und da habe ich manchmal 3 à 4 Seiten Prosa geschrieben und dann habe ich angefangen zu streichen, bis ich ein paar Zeilen hatte. Also ich war schon über die halbe Seite hinaus.
Ja, so kehrt man dann zudem wieder zurück. Würden Sie uns denn einen Teil von dem Tamango vorlesen? Weil das ist so, für mich, so wunderbar geschrieben.
Hätten Sie einen speziellen Wunsch?
Oder wenn ich das sagen darf, ich möchte natürlich das Tier, nicht, wo das auftaucht, den Anfang.
Den Anfang.
Ja, bitte. Ja, aber auch noch anderes. Nur wenn ich Sie, ich finde das so toll.
Gut, also ich lese mal Kapitel 1. Es ist Mittag, die Glocken läuten, die Straßen sind schon leer. Aus den Ritzen unter den Füßen quillt der Teer. Das Kind bückt sich, klaubt etwas von der schwarzen Masse mit dem Zeigefinger heraus, bewegt den Zeigefinger schnell in der Luft hin und her, um den Teer abzukühlen, steckt ihn sich in den Mund und beginnt zu kauen, während es die steile Gasse hinaufläuft, schnell mit gesenktem Kopf und noch immer ganz gefangen vom Ende einer Geschichte, die der Lehrer vorgelesen hat. Eng umschlungen treiben dort ein Junge und ein Mädchen dahin auf einem mit Heu beladenen Schiff und der Mond aus rotem Gold hat einen glänzenden Schweif auf den Fluss gelegt. Der Teer in seinem Mund schmeckt gefährlich. Das eine Ohr, das noch frei ist für die Geräusche von außen, hört kleine Schritte entgegenkommen. Und als die Schritte an dem einen freien Ohr vorbeigehen, sagt der Mund ganz von selber «Guten Tag!». Erst als kein Gruß zurückkommt, reißt sich das Kind blitzschnell aus der Geschichte mit dem roten Mond, drückt die Brille auf der Nase zurecht und schaut den Schritten nach. Weiter unten in der steilen Gasse läuft eine rostrote Ziege mit einem schwarzen Streifen auf dem Rücken. Sie dreht den Kopf zurück und schaut so, als wolle sie sich für die Unhöflichkeit entschuldigen. Manchmal sagte der Großvater zur Großmutter, du bist wie eine Ziege, einerseits sehr anhänglich, doch riechst du ein Kraut, bist du nicht mehr zu halten. Kurz darauf sitzt das Kind in der Küche am Tisch und löffelt mit der Großmutter die Suppe. Von Zeit zu Zeit legt die alte Frau den Suppenlöffel in den Teller und schaut die Decke an. Der dritte Stuhl am Tisch ist leer, der Großvater ist in Tamangur. Vor dem Küchenfenster neigt sich der Holunderbaum, er ist schon voller Beeren. Im Moment, in dem ein Jäger in Tamangur empfangen wird, verliert er 21 Gramm, weil sich die Seele aus dem Körper davonmacht, um dorthin zurückzukehren, wo sie vorher gewohnt hat. Die Seele ist ein Gewohnheitstier, sagt die Großmutter. Sie ist stark, obwohl sie nur ein paar Gramm wiegt, und sie setzt ihren Willen immer durch. Sie kann überall hin, wann sie will. Mit ihren 21 Gramm findet sie überall ein Plätzchen zum Verweilen und um die Großmutter aus dem Alltagstrott zu bringen. Sie streitet und schimpft mit der Seele. Du nichts, sagt sie, du elendes Häufchen. Was soll ich bloß anfangen mit so einem elenden Häufchen? Kapitel 2. Das Dorf ist ein Ort voller Schatten, tief unten zwischen den Bergen, und noch tiefer eingegraben faucht der Fluss dick und glänzend in Richtung Grenze. Eine Kirche gibt es auf einem Hügel nahe der Waldgrenze, ein Schulhaus, ein paar Läden, Restaurants und den Dorfplatz. Dort steht eine lange Bank. Ist die Bank leer, so setzt sich das Kind dorthin und überlegt, welche Geschichten die Bank gehört hat. Die Sitzfläche ist vielleicht noch warm und das heißt, dass jemand kurz davor dort saß und Zeit hatte, der Bank Lügen zu erzählen. Und darum heißt die Bank Lügenbank. Das Kind streicht mit dem Finger durch die Rillen und Ritzen im Holz. Ein Hund oder eine Ziege spazieren vorbei auf der Hauptstraße, die um diese Zeit in der Sonne flirrt und nach Teer stinkt. Warum die Ziege ohne Glocke immer allein unterwegs ist, weiß man nicht. Ist sie verloren gegangen in den Gassen? Es ist, als würde sie ständig auf der Suche sein nach irgendetwas. Manchmal ist das Kind unglücklich wegen der vergeblichen Suche der Ziege. Es kann den fremden Kummer nicht auf Abstand halten. Auf der anderen Seite des Flusses verschwindet ein Seitental zwischen den Bergen. Der Großvater hatte dem Kind erzählt, dass dort Schneehasen und Schneehühner und andere Wesen und Pflanzen wohnen, die Fähigkeit haben, ihr Kleid der Umgebung so genau anzupassen, dass man sie nicht mehr sieht. Kapitel 3. An manchen Abenden schmeckt alles nach Heimweh. Für das Dorf hat die Großmutter kein gutes Wort. Es fängt dort an, wo es aufhört, sagt sie. Es ist nicht mehr als ein Fliegendreck auf der Karte. Wenn der Wind in den Wald hineinbläst, spürt man schon die Schauer des Herbstes. Die Großmutter zieht die Luft mit einem lauten Geräusch in die Nase ein. Das macht sie, um eine Träne in ihren Kanal zurückzustoßen. Und dann ist sie wieder großäugig, nestelt an ihren Haaren herum und zieht sich aus. Unter ihrem Kleid trägt sie noch ein Kleid, ein hautfarbenes mit glitzernden Häkchen, die sie einzeln aufhakt. Sie faltet es umständlich zusammen, legt es ordentlich auf den Stuhl und streicht mit der Hand darüber. Auch nackt sieht die Großmutter angezogen aus. Vor dem Spiegel steht sie ein Weilchen still und schaut neugierig hinein, als wäre dort eine andere. Sie zeigt der anderen auch ihren Hintern und dreht den Kopf zum Spiegel, um zu sehen, wie die andere von hinten ausschaut, bevor sie das Nachthemd über sich fallen lässt. Die Füße der Großmutter sind ganz klein. Wenn sie auf dem Bett liegt und die Beine streckt, sehen die Zehen aus wie saftige Beeren. Aber wenn die Großmutter auf dem Teppich steht, breiten sich die Beeren unter ihrem Gewicht aus und werden platt. Das Gewicht drückt sie hinein in die Blumen des Bettvorlegers. Sie schaukelt noch einmal durchs Schlafzimmer, öffnet einen Spalt breit das Fenster, kehrt zum Spiegel zurück, nimmt ihre schweren Brüste in die Hände, drückt sie ein wenig nach oben und sagt zur anderen im Spiegel: Ich habe immer noch einen schönen Busen. Im fahlen Licht der Straßenlampe gleicht das Korsett mit seinen blinkenden Häkchen einem Insekt.
Ich habe kaum jemals etwas gehört oder gelesen, der so freundlich über einen Menschen spricht, der relativ übergewichtig ist. Ich finde das ganz toll, wie Sie das gemacht haben. Man hätte auch sagen können, dick. Nein, das ist so schön gemacht.
Ja, aber ich meine, stimmt das, ja, was Sie sagen?
Ich meine, ja, ich sitze doch hier jetzt nicht.
Nein, also für
ich sitze nicht auf der Lügenbank.
Aber in der Kunst, in der Malerei zum Beispiel, sind Sie würden jetzt sagen, übergewichtige, dicke Frauen vor allem sehr viel schöner zu malen gewesen als dünne, oder?
Sehen Sie, das ist aber jetzt der Unterschied. Wir reden ja gerade über Literatur, ne?
Ja,
nicht über Bilder.
Ja, aber auch zum Beschreiben ist es. Das ist ja auch eine Art Malen, nicht?
Wir wollen nicht zu lange darüber reden, ja. aber wissen Sie, ich finde wirklich, wenn zeitgenössische Literatur liest, da wird ganz anders geschrieben und Menschen beschrieben, als wie Sie das tun. Und ich wollte Ihnen eigentlich nichts anderes als ein Kompliment machen und sagen, ich habe es so gerne gelesen. Mehr wollte ich gar nicht. Mehr war gar nicht. Ich könnte aber nicht sagen, dass die Lügenbank in einem anderen Gedicht nochmal aufkommt. Das könnte ich sagen. Ich könnte Ihnen auch sagen, dass die Ziege nochmal in einem anderen Gedicht aufkommt.
Ja. Ne? Ja.
Das heißt wirklich, es schleichen sich ganz schnell bei Ihnen Tiere ein.
Ja. So.
Also ich habe viel gelesen von Ihnen. Du es nicht.
Ja, ja. Ich merke es, ja. Soll ich noch ein
bisschen? Ja, gerne.
Kapitel 4. Das Herz der Großmutter ist ein großer Wald mit dichtem Gestrüpp, mit himmelhohen und niedrigen Bäumen, mit vielen Sträuchern. Man kann darin spazieren gehen oder sich darin verirren. Da gibt es auch Lichtungen, die sich wie eine Überraschung öffnen. Ein Schritt und das Kind steht plötzlich im Licht, über ihm der Himmel, die weichen Wolkenkissen, die Sonne. Da ist die Großmutter ein Engel, der jeden Wunsch erfüllt. Sie hüpft durch die Wohnung, nimmt das Kind bei der Hand, läuft mit ihm in den Schuhladen und kauft ihm plötzlich die roten Ballerinas, die es sich schon lange wünscht. Ein anderes Mal wird das Kind ins Gestrüpp gejagt. Es zerkratzt sich die Füße und die Beine, die Äste schlagen ihm ins Gesicht, es hockt sich ins Dunkel und zittert vor der Großmutter, die zur Hexe wird. Ohne es zu wollen, hat das Kind eine böse Erinnerung in der Großmutter wachgerufen. Im falschen Moment hat es die falschen Töne auf dem Klavier angeschlagen. Und es hasst die Großmutter mit seiner ganzen Kraft, wie sie die Lippen zusammenpresst, weil sich in ihrem Mund ein ganzer Klumpen von bösen Wörtern gebildet hat. Das Kind kennt diese schmalen Lippen. Es muss auf der Hut sein in solchen Momenten. Es verkriecht sich ins Unterholz, bis sich der Mund wieder entspannt. Der große Klumpen darf nicht entwischen. Es gibt Töne und Wörter, die schlitzen einem das Herz auf, besser als jedes scharfe Messer. Da ist es ratsam, eine Weile im Unterholz zu verschwinden und ganz leise zu sein. Es ist mit dem Herzen wie mit den Gelenken, sagt die Großmutter. Schau einmal nach Indien, sagt sie. Da gibt es 90-jährige Männer, die sich die Beine um den Nacken wickeln. Auch das Herz muss in Übung bleiben. Es muss erschüttert werden und gedehnt bis zum Zerreißen, damit es in Form bleibt. Man muss es brauchen, solange es schlägt. Sonst schrumpft es und sieht am Ende aus wie eine verschrumpelte Kartoffel. Sie hat keine Lust, sich aufs Wartebänkchen vor dem Haus zu setzen und Socken zu stricken. Socken hat sie genug gestrickt für den Großvater, damit seine Seidenfüße gut beschützt von der Wolle und der Liebe wieder von der Jagd zu ihr zurückkehrten. Sie erkennt ihn sofort, wenn er auf der anderen Seite des Flusses am Waldrand erscheint und mit großen, federnden Schritten zur Brücke hinunterläuft. Ob mit oder ohne Beute, er schreitet wie ein König voran.
Der Großvater ist auch ein toller Mann. Nicht nur die Großmutter, von der wir ja gerade eigentlich hören, wie großherzig sie ist. Es wird irgendwo gesagt, dass diese Großmutter am liebsten die Leute im Dorf mag, die so nebendran sind, die daneben sind. Und das lernt das Kind alles, weil das Kind ja selber etwas ist, was ausgeschlossen geworden ist, weil es gab ein Unglück und für dieses Unglück wird sie in irgendeiner Weise für schuldig erachtet. Sie war es wahrscheinlich nicht, aber das wird beschrieben und die Großeltern sind diejenigen, die das Kind dann großziehen. Und ich glaube, dieses Kind hat ein unglaubliches Glück gehabt, dass sie diese Großeltern hatte. Solange der Großvater lebte, der hat ihr immer Geschichten erzählt. Egal, was sie anbrachte, er erfand dazu eine Geschichte. Aber irgendwann wurde ihm das zu viel. Und nett wie der Großvater war, hat er gesagt, dass wenn man das zu häufig macht, dann werden die Geschichten nicht mehr so spannend. Und dann hat sie aber weiter gesammelt und das immer schön gehortet und dann immer dann sagt, jetzt wäre es eigentlich wieder gut, der Großvater müsste mir eine Geschichte erzählen. Das ist so unglaublich freundlich und zugewandt. Und die Großmutter ist die, die im Leben so steht und wunderbare Sätze auch hat, also so Lebenssätze. Einer ist der, der mir so gut gefällt, den ich aber immer nie richtig sagen kann, den können nur Sie richtig sagen. Das ist, wie man die Seele am besten putzt, oder können Sie den nochmal sagen, weil das ist einfach schön, das bringt
ja
so viel.
Also Alkohol ist die Kaminfegerbürste für die Seele.
Das sage ich wunderbar.
Aber ich glaube, das sagt der Kasimir, der Freund vom...
Aber wiederholt es nicht nochmal, Daniel?
Ich glaube, das kommt nicht von der Großmutter.
Aber schade, sehen Sie, ich sehe alles nur durch die Großmutter noch, weil ich die einfach so unglaublich sympathisch finde.
Ja, aber es gehört zum Buch, ja.
Danke, das war jetzt nett, dass Sie das gesagt haben, dass ich nicht irgendwo rumfantasiere. Aber diese Großmutter ist wirklich jemand, die ein ganz großes Herz hat, die das Herz hat für Elsa, die mit Elvis zusammen ist. Und wenn Sie das lesen, dann brechen Sie zusammen. Das kann nicht wahr sein. In diesem Dorf gibt es also einen Elvis. Elsa versteht auch da noch den Elvis, dass er immer mal zwischendurch abhauen muss. Also es ist alles, was man nur eigentlich nicht so gut akzeptieren kann. Die Großmutter findet dafür immer eine Erklärung. Das finde ich ganz toll.
Ja, sie ist ein großherziger Mensch. Ja,
ja, das ist sie.
Und wahrscheinlich...
Gewichtig, großherzig. Mhm.
Genau. Also mein Plan war eigentlich, dass ich einen, wie auf einer Bühne, einen düsteren und dunklen Hintergrund habe. Und das wäre die Geschichte dieses Traumas. Und auf der Bühne vorne aber diese Großmutter, die sehr vital ist, die sehr lebensfreudig ist, auch etwas sehr Sinnliches hat, gerne isst, gerne reist, gerne genießt.
Raucht manchmal.
Raucht auch. Ja, das, so habe ich es geplant, oder? Das war mein Plan und ich hoffe, es ist aufgegangen. Es ist ja nicht nur lustig, sondern eben der Hintergrund ist eigentlich eine traurige Geschichte.
Mir ist viel dabei aufgegangen. Es ist aufgegangen.
Ja?
Ja. Lesen Sie uns noch ein Kapitel zum Schluss.
Ja, die Frage, welches? Zum Beispiel, wie die Großmutter Filme schaut. Wäre das etwas? Ja? Also die Großmutter isst gerne, raucht, trinkt auch manchmal. Und sie schaut sich gerne Kriminalfilme an. Kapitel 20, ist das okay? Am liebsten schaut sich die Großmutter aber Krimis an, zum Beispiel solche, in denen der Kommissar den Raum des Verbrechens betritt und zur Decke hinaufschaut, und man kann in seinen Augen lesen, dass etwas Schreckliches passiert ist. Da lauert ein Grauen in diesen Augen, und die Großmutter schleudert plötzlich den Kopf zur Seite und bedeckt die Augen mit der rechten Hand. Aber das Kind weiß, dass sie dann ein paar Mal hintereinander kurz die Finger spreizt, weil die Neugier größer ist als die Angst. Am allerliebsten hat sie Filme, wo der Mörder das Opfer von hinten verfolgt. Man sieht nur den Hinterkopf, einen dicken blonden Zopf vielleicht, der am Rücken hinunterhängt, und man sieht die eigene Angst an diesem Rücken. Sie läuft mit, hängt sich wie ein Rucksack an diesen Rücken und lockt die Großmutter auf eine hinterlistige Art hinein in den Film, sodass sie am Ende nicht mehr weiß, ob sie selber verfolgt oder die Verfolgte ist. So etwas findet die Großmutter großartig. Dafür muss sie aber in Stimmung sein, stark genug sein, um sich in die Geschichte hineinlocken zu lassen, auf diese gemeine, hinterlistige Art. Und das Kind muss ins Bett, darf nicht zuschauen, dürfte nicht. Sobald die Großmutter im Film ist, setzt es sich leise zusammen mit dem Plüschkater auf die Schwelle und schaut durch den Türspalt. Die Bilder kann es so nicht ganz sehen, aber es hört alles und es sieht den Kopf der Großmutter, das weiße Haar, das hinten über den Sesselrand herunterhängt und sich bewegt, leicht zittert, wenn der Rücken mit dem blonden Zopf eingeholt wird vom Mörder und die Großmutter plötzlich die Luft einsaugt, als wär's das letzte Mal, sodass das grau-weiße Schlänglein am Sesselrücken sich kurz aufbäumt gegen die plötzliche Stille. Auch das Kind hält den Atem an, aber die Großmutter bemerkt trotzdem, dass da noch jemand ist, und ohne den Kopf zu drehen, sagt sie: Ab ins Bett. Zitternd tappt das Kind durch den dunklen Korridor und verkriecht sich unter dem schweren Federbett, wo es erst einschlafen kann, wenn die Großmutter ins Zimmer kommt. Es träumt von den Filmen, vom Rücken mit dem dicken blonden Zopf, der auf dem Bildschirm davonrennt und trotzdem immer größer wird, der keucht und nicht vom Fleck kommt, und plötzlich ist es kein blonder Zopf mehr, der da davonrennt. Es ist der blonde Schopf des kleinen Bruders, der auf den Wellen hin und her hüpft und immer wieder untertaucht. Und das Kind schreit, so laut es kann: komm zurück, aber es kann nichts tun. Der kleine Bruder ist schon im schwarzen Meer verschwunden.
Dankeschön, Leta Sumanini, danke.
Danke Ihnen.
Ja, Sie können klatschen. Ja, ja. Danke Ihnen, dass Sie hier waren im Palazzo Sale Solio und die Nachhaltigkeit von Rainer Maria Rilke, von dem Sie gar nicht wussten, dass er hier war, durch Ihren Besuch aber diese Nachhaltigkeit natürlich noch mal vergrößern. Und alles Gute.
Danke.
Und wann kommt denn der nächste Roman? Oder kommt ein Gedichtband?
Nein, es kommt wahrscheinlich wieder ein Roman. Und ich bin aber sehr langsam. Ich schreibe immer noch 3 Seiten und streiche 2.
Naja,